Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Verliebtsein, von Freundschaft, Lust, aber auch von Tod und Trennung erzählt Bestsellerautorin Katja Eichinger in ihrem neuen Buch Liebe und andere Neurosen. Gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Und ob ganz Europa nach Macrons Wahlsieg jetzt wirklich erleichtert aufatmen kann, darüber sprechen wir auch gleich mit der deutsch-französischen Schriftstellerin Geraldine Schwarz. Liebe und andere Neurosen heißt das neue Buch von Katja Eichinger, Filmtheoretikerin, Bestsellerautorin, unter anderem mit einer Biografie über ihren verstorbenen Mann, den Filmproduzenten Bernd Eichinger. Jetzt also ein sehr persönliches und, wie ich finde, sehr vielschichtiges Buch über die Liebe. Und ich freue mich, mit Katja Eichinger darüber sprechen zu können. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Eichinger.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Sie haben das Buch ja während der Corona-Pandemie geschrieben. Da hatte die Liebe ja nicht gerade Hochzeit für viele Paare, was eher schwer ist, miteinander auszuhalten. Andere hätten vielleicht gern wen gefunden, das ging aber nicht immer. Was hat Sie dazu inspiriert, gerade die Liebe anzuschauen, die Sehnsucht danach?
Es war natürlich, also soziale Kontakte waren staatlich reguliert und ich hatte halt gemerkt, dass diese ganze Situation wie ein Vergrößerungsglas auf menschliche Beziehungen gehalten hat. Und es war dann so, dass ich ein Telefonat mit einer Freundin, die sie wahnsinnig frustriert war von ihrem Mann und in Mordfantasien hatte. Und ich habe ihr dann im Gegenzug erzählt von seiner Geschichte aus meiner Familie. Da gab es einen Mord. Und diese ganze Situation, diese Unterhaltung war einerseits, also ihr ging es ja halt nicht so gut, aber es war halt auch so absurd und wir haben gelacht und diese Erlösung dieser Unterhaltung hat mich dann darauf gebracht, dass das vielleicht, dass das genau jetzt das Thema war. Und es hat mir auch, mir persönlich, während dieser Pandemiezeit sehr gut getan, über Liebe nachzudenken. Es war ein bisschen so, als ob ich auf einer einsamen Sternwarte sitze und einen fremden Planeten beobachte, aber es war auch sehr schön, darüber nachzudenken und auch mit meinen Freunden viel darüber zu reden.
Ja. Das merkt man, dass Sie, denn das ist ja so sehr vielschichtig, wie Sie sich dem Thema nähern. Das ist ein bisschen, als guckt man Ihnen beim Denken zu. Da fällt Ihnen zum Beispiel ein Stuhl auf in Ihrem Wohnzimmer, auf dem Ihr Vater um die Hand Ihrer Mutter angehalten hat. Dann kommen Sie von da ausgehend auf das Gemälde, die Einkleidung der Braut von Max Ernst als Sinnbild der Ehe. Haben Sie sich da selbst so ein bisschen beim Denken zugeschaut, also auch für sich selbst sich auf eine Entdeckungsreise begeben?
Das Ganze ist so ein bisschen wie eine Entdeckungsreise. Es hat was sehr Assoziatives. Also manchmal, ich hatte dann auch wieder Annie Hall von Woody Allen gesehen und der ist ja auch ein sehr assoziativer Film, fast wie eine Therapiesitzung. Und das Buch ist sicherlich ähnlich. Also es ist eine mentales Roadmovie, könnte man sagen. Also ein großes Nachdenken, wo eben Philosophie und Geschichten, Erinnerungen sich vermischen und so wie wir eigentlich, ich glaube alle, ich bin nicht die Einzige, die so denkt, wir alle sind ja leben ja in diesem Bewusstseinsstrom und so ist sicherlich das Buch, ja.
Ja, wenn
und natürlich musste es mich während dieser ganzen Zeit auch, musste ich mich ja selbst unterhalten, also es musste auch für mich selbst unterhaltsam sein, das Buch zu schreiben.
Aber Sie haben gerade Roadmovie gesagt und Sie haben ja auch so ein paar Reisen, sage ich mal, unternommen an die Orte Ihrer Kindheit, zum Beispiel ins hessische Niederaula sind Sie gefahren. Da entdecken Sie oder erzählen davon, wie Sie eine Blechkiste im alten Kinderzimmer entdecken mit so einer alten Postkarte. Auf der ist das Cover, was viele sicher auch kennen, von Gabriel Garcia Marquez' Roman Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Und genau dieses Bild hing dann später in der Münchner Wohnung Ihres Mannes. Und man sieht es auch auf einem der Fotos in Ihrem Buch. Was ist das für ein Zufallskreislauf? Was bedeutet Ihnen dieses Bild?
Also das war, ja, das hat sich alles sehr bedeutsam angeschaut. Und wir werden ja auch, wenn wir uns verlieben, werden wir zu Auguren und Wahrsagern und suchen ständig nach dieser Bestätigung, dass das, was wir erleben, bedeutsam ist und dass das Universum uns wahrnimmt. Ich persönlich finde das sehr schön, aber per se ist das Leben natürlich absurd und es ist durch unsere Begegnung mit Menschen, durch die wir diesen Zufällen eine Bedeutung geben, also was diese diese Zufälle bedeuten, das hängt dann doch immer noch von uns ab. Ich denke nicht, dass jetzt da der große göttliche Zeigefinger auf mich zeigt, weil dieses Bild jetzt über meinem Fernseher hängt. Aber es sind schöne Zufälle, die einen zum Nachdenken bringen können. Aber die Bedeutung selbst müssen wir finden.
Haben Sie denn bei diesen Familienrecherchen auch noch mal Neues über die Liebe in Ihrer Familie erfahren?
Es war sicherlich, es war ein gutes Nachdenken. Es hat auch eine, ein weiteres Element, was dazu kam, war, dass ich nach dem ersten Lockdown gaben mir meine Eltern so eine große rosa Kiste, in der meine Großmutter ihre viele alte Familiensachen, Verträge, Fotos, Briefe aufgehoben hatte. Und das nochmal durchzugehen und sich zu vergegenwärtigen, was ich auch mit mir rumschleppe, meine ganze Familie, also diese teilweise eben auch große Tragödien. Wie gehen wir damit um und was machen wir alles miteinander im Namen der Liebe? Das war für mich viele der Geschichten, also in meiner Familie wird sich sehr viel erzählt. Es gibt eine große, wahrscheinlich weil es hauptsächlich Frauen sind und sehr viel Kuchen gegessen und Kaffee getrunken wird und da eben sehr viele Geschichten sich gegenseitig erzählen wurden. Die aufzuschreiben hat gut getan. Das war auch, teilweise waren das große Gruselgeschichten und die absurd und auch teilweise lustig sind, aber dann teilweise auch traurig. Und diese rosa Kiste, also ich schaue gerade drauf, während ich hier sitze, die war schon, das war harter Tobak teilweise und die kann ich auch nur, könnte ich jetzt nicht jeden Tag anschauen, was da drin ist.
Aber Sie stellen ja auch Bezüge zwischen dieser Generation, zum Beispiel Ihrer Eltern, die seit 57 Jahren, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, miteinander verheiratet sind. Und dann sagen Sie, so Ihre 30-jährigen Freunde, für die ist das unvorstellbar. Was ist da passiert? Haben Sie das rausgefunden, was heute mit uns los ist oder mit vielen, dass wir uns gar nicht mehr so festbinden wollen oder können?
Nun, das ist natürlich, glaube ich, ein komplexes Phänomen. Das wäre einerseits also die Rolle der Ehe, der Status, der oder was wir die, der, das soziale Stigma der Trennung oder der Scheidung, was das bedeutet. Gleichzeitig Ideen von, dass meine Beziehung mir helfen soll, mich selbst zu verwirklichen oder dass ich einfach, dass Frauen auch unabhängiger geworden sind und wenn eine Beziehung, sagen wir mal, negativ verläuft, sich daraus zu trennen. Das sind so sehr komplexe soziale, kulturelle Themen. Die habe ich versucht zu zeigen. Ich glaube, also was mir sicherlich aufgefallen ist, was ich so sehr mag an meinen Freundinnen, die jetzt, sagen wir mal, Anfang 30 sind, dass die diesen ganzen, was ich schon alles noch mitbekommen habe aus der Eltern- oder der Großelterngeneration, die Erinnerungen des Krieges und des Traumas, das auf uns liegt, das genieße ich sehr, dass die das nicht mitbekommen haben. Also dass die da so frei sind und trotzdem sich sehr bewusst mit Politik und der Gegenwart beschäftigen. Und all das, also einerseits, wie sind wir im Hier und Jetzt und gleichzeitig, wie komme ich mit meinen Erinnerungen klar? Dieser Widerspruch ist sicherlich auch ein Teil, einer der vielen Widersprüche, mit dem wir in der Liebe konfrontiert werden. Ja. Das bin ich mehr als die Summe meiner Erinnerungen.
Das Buch hat ja den Titel Liebe und andere Neurosen und das Buch, das Sie da vorgeschrieben hatten, hat den Titel Mode und andere Neurosen. Und eine Neurose, da versteht man ja eine psychische Störung, darunter die durch so einen innerseelischen oder auch zwischenmenschlichen Konflikt verursacht wird. Was ist so spannend für Sie am Neurotischen?
Ja, das Neurotische, also Neurose im Sinne der anhaltenden Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, so sehe ich die Neurose. Und auch wenn wir uns immer wieder vormachen wollen, dass die Liebe einfach ist, mit jedem Herz, in jedem Herz ist ja so das Versprechen, dass die Liebe einfach sei, aber sie ist natürlich eine ewige Grauzone und wir werden da ständig mit scheinbar unvereinbaren Gegensätzen konfrontiert, sei das nun Intimität und Distanz. Also Liebe braucht ja beides. Oder eben Spiegelung und Gegensatz. Damit konfrontiert uns die Liebe, und das ist eben, dass die Liebe eben diese Grauzone ist, durch die wir permanent uns vortasten und austarieren müssen, Kompromisse schließen müssen. Liebe ist halt ein hochkomplexes, kompliziertes Gefühl. Und auch wenn wir gerne dazu tendieren, uns, wir wollen es einfach haben, wir wollen schwarz oder weiß haben. Was ich so schön finde, ist, dass es dass das Komplizierte und eben das Neurotische, und das liegt in eigentlich jeder Form von menschlichen Kontakt inne. Also Mod ist ja auch eine Form der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und das ist bei der Liebe sicherlich noch intensiver als bei der Mode. Also ich denke mal, mit diesem Buch bin ich noch einen Schritt weiter gegangen als beim letzten Buch.
Ich bin gespannt, was dann als
Aber
nächstes kommt.
Mag ich das komplett.
Ob dann älter werden und andere Neurosen oder was kommt dann?
Ach, ich weiß nicht, ich muss sagen, mit dem Älterwerden, ich hatte ja letzte Woche Geburtstag, bin ich 51
geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Und danke. Und ich finde, dass ich habe meinen 50. Geburtstag als große Befreiung empfunden. Also alles andere als neurotisch. Ich hatte die große Neurose erwartet, aber das Gegenteil ist passiert. Aber vielleicht mache ich nochmal jetzt eine Pause von den Neurosen und schreibe was anderes. Aber per se ist das natürlich etwas, was mir liegt und was ich mag. Und auch die Möglichkeit eben, diese auch über sich selbst und die menschliche Dasein zu lachen. Ja, also die Absurdität unserer Existenz zu erfahren und zu beschreiben, das ist was ich schon sehr mag. Ja.
Katja Eichinger, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Dankeschön, danke.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Liebe und andere Neurosen mit Fotografien von Christian Werner beim Blumenbar Verlag erschienen. Ganz Europa scheint erleichtert zu sein, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die Stichwahl gegen seine rechtsextreme Kontrahentin Marine Le Pen gewonnen hat. Wir wollen auch noch mal darauf schauen, und ich bin jetzt verbunden mit der deutsch-französischen Schriftstellerin Geraldine Schwarz. Sie ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Autorin. Ihr Roman Die Gedächtnislosen ist 2016 erschienen, und darin geht es auch um ihre deutsch-französische Familiengeschichte. Jetzt ist Geraldine Schwarz gerade in Bamberg angekommen, wo sie ein Stipendium in der Villa Concordia antritt. Guten Morgen, Frau Schwarz, herzlich willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Haben Sie denn gestern Abend schon in Bamberg gemeinsam mit den anderen Stipendiaten die Wahlergebnisse verfolgt?
Ja, klar, das hätte ich nie verpasst. Und ich war natürlich sehr erleichtert. Ich habe den Wahlkampf auch in den letzten Wochen mit großer Sorge verfolgt, wie Sie sich denken können, wie auch viele meiner Freunde in Frankreich, die wirklich zum ersten Mal sehr beängstigt waren. Also ich habe auch Freunde, die mit dem Gedanken gespielt haben, das Land zu verlassen, falls Marine Le Pen an die Macht kommen sollte. Und ich habe sogar einen Freund, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ja, das war möglich, weil seine Großmutter eine deutsche Jüdin war. Aber es ist eine Erleichterung. Aber Le Pen hat natürlich auch es ist ein historischer Rekord für die rechtsextremistische Partei. Seit dem Zweiten Weltkrieg war diese Partei nie so nah an der Macht gewesen. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Also vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, als Marine Le Pens Vater, der Gründer des Front National, es zum ersten Mal in die zweite Runde geschafft hatte, da war ich in Paris, und das löste wirklich eine massive Mobilisierung aus. Da gingen Franzosen aller politischer Couleur auf die Straße, um gegen die Partei zu demonstrieren. Und diesmal gab es zwar Aufrufe zur Solidarität, aber eine wirkliche Mobilisierung gab es nicht.
Und viele haben ja auch, offenbar haben ja auch viele Macron gewählt, obwohl sie eigentlich gegen ihn sind, also mehr oder weniger das kleinere Übel gewählt. Das ist ja sicher für die Stimmung in so einer gespaltenen Gesellschaft dann auch nicht gut. Denn es gibt ja ganze Regionen, in denen Le Pen ganz klar vorne liegt.
Ja, also es ist immer ein bisschen so, bei diesem System wählen in der zweiten Runde auch die Verlierer der ersten Runde, ja, der kleinste Übel. Aber gestern hat Macron das natürlich auch anerkannt und versprochen, auf die Probleme von Le Pen, aber auch Mélenchons Wählern einzugehen. Aber egal, was er tut, also mein Eindruck ist, dass er wird immer weiter bei einem Teil der Wählerschaft auf radikale Ablehnung stößen, weil diese teilweise irrational ist und folgt sogar einem Sündenbockmechanismus. Also das Problem von Macron ist eigentlich nicht seine Kompetenz, sondern sein Image. Er gilt als arrogant und herablassend gegenüber denen, die es nicht schaffen, als ob man nur arbeiten müsse, um über die Runden zu kommen. Und seine ehemalige Karriere als Investmentbanker bei der Bank Rothschild hat dieses Bild sehr geprägt. Und das alles unabhängig von den Fakten, weil eigentlich haben viele in Frankreich von seiner wirtschaftlichen Führung profitiert. Die Kaufkraft ist gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, die Armutsgefährdungsquote in Frankreich ist sogar niedriger als in Deutschland. Aber er verkörpert halt diese französische Elite, ja, und wird abgelehnt, auch unabhängig davon, was er dem Land bringt.
Und ist das auch der Grund, warum so viele Linke ihn so krass ablehnen, die ja tatsächlich auch zum Teil gesagt haben, sie nehmen es lieber in Kauf, dass Marine Le Pen dran kommt, als Macron zu wählen?
Ja, also da, also zunächst ist das französische Präsidentschaftssystem schon ein System, was zum Populismus einlädt. Also die Franzosen erwarten vom Präsidenten alles, ja, wie ein bisschen von einem Propheten. Und natürlich sind sie dann enttäuscht. Und viele Politiker der Linken, insbesondere Jean-Luc Mélenchon, haben, um Macron zu diskreditieren, ihn mit Le Pen auf dieselbe Ebene gestellt in den letzten Jahren. Und Jean-Luc Mélenchon hat sich jetzt nicht nur geweigert, zur Wahl Macrons aufzurufen, sondern er hat auch behauptet, dass es ihm, falls er selbst Premierminister werden sollte, zweitrangig erscheinen würde, mit Macron oder mit Marine Le Pen zusammenzuarbeiten. Und wenn die wichtigste Figur der Linken in der Lage ist, eine solche Rede zu halten, dann verwundert es nicht, dass so wenige Bürger sich gegen die extreme Rechte mobilisieren.
Jetzt haben wir beide gesagt, man ist erleichtert, dass Macron gewonnen hat. Es hieß ja auch, das sei eine historische Wahl. Da geht es um die Zukunft Europas. Können wir denn in Europa jetzt wirklich aufatmen? Oder ist es, naja, immerhin in Anbetracht von 40%, die doch Le Pen gewählt haben, nur so eine Art Ruhe vor dem Sturm?
Ja, also ich meine, die Vision von Europa zwischen Le Pen und Macron könnte nicht unterschiedlicher sein. Deshalb darf man schon erleichtert sein. Die EU ist im Zentrum von Macrons Politik. Der rote Faden ist die europäische Souveränität, vor allem die Verteidigungspolitik. Und das Interesse von Seiten Deutschland war sehr verhalten. Aber jetzt mit Russlands Invasion hat sich alles geändert. Und Gott sei Dank ist Macron an der Macht und nicht Le Pen im Rahmen dieses Krieges. Aber es ist so, dass das Populismus und Nationalismus in Frankreich seit 10 Jahren oder 15 Jahren wirklich stark an Gewicht gewonnen hat, weil die Parteien der Mitte, die konservative Partei, aber auch die sozialistische Partei enorm an Macht verloren haben. Und deshalb sind die extreme Parteien stärker geworden. Und das wird sich nicht von einem Tag auf dem anderen ändern. Und das hängt nicht nur von Macron ab, sondern von der Fähigkeit der Sozialisten und der Konservativen, ihre Parteien wieder aufzubauen.
Die deutsch-französische Schriftstellerin Geraldine Schwarz. Vielen Dank, Frau Schwarz, für dieses Gespräch zur Wahl in Frankreich. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen auch. Schönen Tag.
Jules Verne ist ja sowas wie der Urvater aller Science-Fiction-Romane. Er schickte die Menschheit schon im 19. Jahrhundert in Regionen, die damals noch unerreichbar schienen. Auf den Mond, zum Mittelpunkt der Erde und an einen Punkt 20.000 Meilen unter dem Meer. So heißt eins seiner erfolgreichsten Bücher, das 1870 herausgekommen ist, die Geschichte von Kapitän Nemo und seinem Unterseeboot, der Nautilus. Jetzt ist diese Geschichte als Hörspielproduktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2008 im Audioverlag als Hörbuch auf CD erschienen und Andi Hörmann stellt es vor.
Moment mal, was ist denn das? Steuerbord voraus, zwei Kabellängen. Ein Leuchten und von Hunderten von Laternen. Wie es der Kapitän der Scotia beschrieben hat. Du hast es entdeckt, Ned!
Meeresungeheuer, Steuerbord voraus!
1866. Ein Ungeheuer soll für rätselhafte Schiffsunglücke verantwortlich sein. Die fremde Bedrohung wird von der US-Fregatte Abraham Lincoln bombardiert.
Geschützmeister, Ziel aufnehmen und klar zum Gefecht!
Klar zum Gefecht!
Feuer! Das vermeintliche Meeresungeheuer entpuppt sich als U-Boot. Beim Gefecht gehen der Tiefseeforscher Professor Aronnax, sein Diener Conseil und der kanadische Harpunier Ned Land über Bord. Sie werden zu Gefangenen des Kapitäns des geheimnisvollen, hochtechnisierten Unterseeboots.
Wie dürfen wir Sie ansprechen, Herr Kapitän?
Nennen Sie mich Kapitän Nemo.
Der mysteriöse Nemo hält seine unfreiwilligen Passagiere nur fest, weil er das Geheimnis seines U-Boots, der Nautilus, bewahren will. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne ist ein Klassiker. Vor mehr als 150 Jahren als Erlebnisbericht veröffentlicht, wurde er schon mehrfach als Hörbuch inszeniert. In der Bearbeitung von Holger Teschke erscheint nun diese wiederveröffentlichte Kinderhörspielproduktion aus dem Jahr 2008 unter der Regie von Götz Nalepa. Und ja, auch Erwachsene werden ein kurzweiliges Hörvergnügen haben.
Die Reise um die Welt beginnt, meine Herren.
Der Schauspieler Matthias Habich spricht den Professor Aronnax sympathisch seriös. Otto Mellis schlüpft sympathisch abgeklärt in die Rolle des unnahbaren Kapitän Nemo. Und Stefan Kaminski brilliert richtiggehend mit gewiefter Spielfreude als Diener Conseil.
Haie?
Hammerhaie.
Hammerhaie.
Aber keine Sorge. Wir haben gute Harpunen. Im Übrigen greifen die Haie meistens nur an, wenn man ihnen einen Anlass dazu gibt. Also kommen Sie.
Mit dem größten Vergnügen.
Aber ich hätte gern auch so eine Harpune.
Doch erst durch die herausragende Musik von Frieda Butzmann wird das Fantastische der Unterwasserwelten richtig lebendig. Seine Synthesizer-Kompositionen lassen das Unterwasserparadies förmlich hörbar werden.
Nach einer Weile flammte das Licht wieder auf und erhellte das Innere der Nautilus. Wir begannen zu tauchen. Kurz darauf öffnete sich der Vorhang vor dem riesigen Bullauge im Salon und gab den Blick in die Tiefen des Meeres frei. Scheinwerfer erhellten die See im Umkreis einer Meile. Und wir blickten durch das dicke Glas wie in ein unendliches Aquarium.
Trotzdem, lebendig begraben in einem Unterseeboot, das wollen Professor Aronnax, sein Diener Conseil und der Harpunier Ned Land auf keinen Fall. Mit Hilfe von Kapitän Nemos Tochter Una gelingt ihnen während des Kampfes mit riesigen Tintenfischen schließlich die Flucht.
Professor, sehen Sie dort? Am Bullauge!
Was ist das? Ein Riesenkalmar! Er windet sich wie im Todeskampf.
Nemo verschwindet mit seinem U-Boot Nautilus wieder im Meer. Die drei Männer sind befreit und es bleibt die Erinnerung an ein außergewöhnliches Erlebnis. So auch beim Hören. 20.000 Meilen unter dem Meer weckt Abenteuerlust pur.
Andi Hörmann über Jules Vernes Klassiker 20.000 Meilen unter dem Meer. Übersetzt hat den Text aus dem Französischen Peter Lanneus und erschienen ist das Hörbuch für 10 Euro beim Audioverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zur Glaubensgemeinschaft der Mennoniten gehören die Autorin und auch die Romanfigur, um die es jetzt bei uns geht. Nachtbären heißt der Debütroman von Elina Penner und Lara Sielmann hat dieses Buch gelesen. Es geht ja darin, soweit ich weiß, um eine Aussiedlerfamilie. Das sind Russlanddeutsche, die sich im ostwestfälischen Minden niedergelassen haben. Dort leben viele Mennoniten. Ist das also Elina Penners eigene Familiengeschichte, die sie da erzählt?
Also ihre eigene Familiengeschichte würde ich jetzt nicht sagen, aber bestimmt gibt es da einige Parallelen und wird sich Elina Penner da auch mit Sicherheit an ihrer Familiengeschichte etwas geliehen haben. Also eben Elina Penner wie auch ihre Romanfigur Nelly sind beide mennonitische Deutsche, die nach dem Zerfall der Sowjetunion eben aus Russland nach Deutschland gekommen sind. Wie Nelly ist auch Elina mit Plautdietsch als Muttersprache aufgewachsen, lebt in Ostwestfalen und beide sind so Anfang, Mitte 30. Also einige biografische Parallelen gibt es auf jeden Fall.
Aber sie erzählt offenbar nicht nur ihre Lebensgeschichte. Was passiert denn stattdessen in diesem Roman? Worum geht es da drin?
Genau, also es geht hauptsächlich eben um diese Protagonistin Nelly, die auf so mehreren Ebenen eigentlich nie zum Ankommen kommt. Also sie wird ausgegrenzt bereits in der Schule, sie findet keinen Anschluss, hat auch keine richtigen Freundinnen in Deutschland. Und dieses Nicht-Ankommen oder eben auch nicht akzeptiert und geliebt zu werden, das erlebt Nelly eben auch in ihrem Elternhaus. Ich muss dazu sagen, sie war die letzte von 5 Kindern, war nicht geplant. Ihre älteren Brüder sind deutlich älter und ihre Eltern sind auch sehr garstig zu ihr und haben eigentlich wirklich gar keine Liebe mehr für sie übrig. Und dieses Defizit an Liebe äußert sich bei Nelly schon ganz früh durch eine Essstörung, die sie auch ihr ganzes Leben lang begleitet. Und es gibt so einen Zufluchtspunkt, das ist ihre Öma, ihre Oma, über die werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Allerdings stirbt die auch während der Geschichte. Und das ist eigentlich so, diese Suche nach Liebe und Zuneigung prägt so komplett Nellys Handeln und Wesen. Sie wird auch sehr jung schwanger, heiratet und versucht eigentlich so eine kleine Familie, also so diese Defizite, die sie immer erlebt hat, sich selber zu erfüllen. Und der Roman setzt dann allerdings da ein, mehr oder weniger, wo Nellys Ehemann Cornelius eröffnet, dass er sich von ihr trennen möchte. Nelly wiederum hat daraufhin einen Nervenzusammenbruch und erinnert sich dann auch nicht mehr so richtig, was passiert ist. Versteht nur, dass ihr Ehemann Cornelius nach diesem Zusammenbruch nicht mehr da ist. Und was mit ihm passiert, das erzählt Elina Penner dann auch im weiteren Geschehen des Romans.
Also ist das quasi die ganze Lebensgeschichte dieser Figur, nicht nur ihre Kindheit? Wie erzählt sie denn das? Wie hat sie das komponiert? Geht das so chronologisch durch oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es sind so kapitelweise, es ist meistens aus der Ich-Perspektive eben der Hauptfigur und das ist manchmal wie so Tagebucheinträge, allerdings sind da auch so Zeitsprünge mit drin, das ist nicht chronologisch erzählt, aber das macht eigentlich auch nichts. Und so im Laufe eben dieser nicht chronologischen Erzählung bekommen wir dann diese Biografie, einmal der jungen Nelly zu erzählen, aber auch sozusagen das, was jetzt mit ihr passiert und wir lernen eben auch, dass ihre Oma gestorben ist und dass das so einen ganz krassen Wendepunkt in ihrem Leben auch markiert hat. Die Oma von ihrer gläubigen Mennonitin auch und am Tag ihrer Beerdigung beschließt dann auch Nelly, eben dieser Glaubensgemeinschaft aktiv beizutreten, um zumindest so spirituell ihrer Oma noch nahe sein zu können. Nelly erzählt das alles sehr pointiert, geradezu so ein bisschen punchlineig manchmal, also gar nicht jetzt besonders wehleidig oder depressiv, aber das hat für mich auch eher so eine Schutzfunktion. Also diese Sprache, diese sehr abgeklärte Sprache, dass sie eben auch die Protagonistin für ihre eigenen Zartheit eigentlich so ein bisschen auch schützen soll und eben auch vor dem, was ihr passiert. Und dann gibt es eben noch zwei andere Ich-Erzähler. Das ist einmal ein Bruder von Nelly sowie ihr Sohn, die nochmal weitere Geschichten über Nelly erzählen. Und da erfahren wir auch nochmal eben von zwei Außenstehenden mehr über Nelly und wie sie die eigentlich auch wahrnehmen.
Und hat sie denn dieses Buch überzeugt? Also waren sie richtig drin in der Geschichte?
Also ich war drin in einem Psychogramm über eine Frau und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also eben so, ich finde, Elina Penner hat das sehr gut, einfach so ein, ja, so ein sehr intensives Porträt über einen, ja, tatsächlich leider sehr einsamen Menschen geschrieben, deren Leben von Anfang an eigentlich auf Entbehrung und Liebesentzug basiert. Und eben nie so richtig ankommen darf. Dieser Perspektivwechsel, den ich eben schon mal kurz angedeutet habe, der hat mich hingegen nicht so mitgenommen. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Diese drei Figuren ähneln sich stimmlich sehr. Und sowohl der Sohn als auch der Bruder bleiben vor allem im Vergleich zu der Hauptfigur Nelly recht unkomplex eigentlich.
Also nicht so richtig eine totale Begeisterung bei Ihnen zu hören.
Also wie gesagt, das als Psychogramm eben einer Frau und die geht mir auch sehr nah. Die hat mich auch wieder nochmal eingeholt, diese Figur. Da hat mich das schon sehr überzeugt. Ich hätte nur einfach, ich hätte die beiden anderen Stimmen dazu nicht gebraucht.
Lara Sielmann über den Debütroman von Elina Penner. Nachtbären heißt das Buch, 248 Seiten hat es und erschienen ist es im Aufbau Verlag Berlin.
Straßenkritik.
Ich bin Lena und ich habe zuletzt unter anderem sehr gerne gelesen den Roman Paradies und Römer von Patrick Findeis. Paradies und Römer ist ein Straßenzug in der Nähe von Stuttgart, einem Vorort. Und dort lernen wir vier Freunde kennen, die sich eigentlich aus den Augen verloren haben und sich jetzt wieder treffen. Der eine arbeitet als Zahntechniker, hat sich so ein bisschen hochgearbeitet. Alle kommen aus dieser Straßengegend, die ein bisschen verrufen ist. Das Geheimnis dieses Romans besteht jetzt darin, dass es in kurzen Kapiteln eigentlich sehr schlaglichtartig erzählt, aber über einen der vier Freunde die Geschichte entfaltet, die eine unglaubliche Spannung aufbaut, weil es auch um Existenzen geht und um Träume.
Lena liest also in Hamburg den Roman Paradies und Römer von Patrick Findeis. Erschienen ist dieses Buch beim Liebeskind Verlag. Es hat 208 Seiten und kostet 20 Euro.